Spanien gegen Deutschland morgen ab 20 Uhr. Ich habe da den Impuls zu sagen, lass es schnell vorbei sein, die Schmach schon in der Gruppenphase der WM rauszufliegen. Aber es wäre nicht Fußball, wenn es keine Überraschungen gäbe. So wie Anfang der Woche, da gewinnt doch Saudi-Arabien völlig unerwartet gegen Argentinien und Superstar Lionel Messi und zwar mit 2:1. Für uns ist das jetzt der Aufhänger, um über Fußball und seine Rolle in der arabischen Welt zu sprechen. Das ist ein weites Feld, da kann man ganze Bücher drüber schreiben, zum Beispiel eins unter dem Titel Spielball der Scheiß. Und dieses Buch hat Jakob Greis geschrieben. Er ist Professor an der Bundeswehr-Uni in München und er ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Greis.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Greis, was passiert da gerade im saudischen Fußball?
Ja, das war natürlich eine große Überraschung, der Sieg gegen Argentinien. Man hat auch mitbekommen, dass es eine große Begeisterung da gibt. Generell kann man natürlich sagen, dass wir haben jetzt viel darüber geredet, in Katar gibt es nur so eine geringe Fußballbegeisterung, geringe Fußballtradition. Das ist in anderen Ländern eben schon anders, auch selbst schon im Nachbarland Saudi-Arabien, wo es ja schon länger auch einige Erfolge gibt, also auch Asienmeisterschaften schon gewonnen und die mehrere WM-Teilnahmen gab es ja auch schon von Saudi-Arabien. Also das Niveau ist da sicherlich noch ein bisschen besser als in Katar und wir sehen ja gleichzeitig aber auch, dass jetzt der saudische Staat auch dabei ist, ähnlich wie diese kleineren Golfstaaten, auch im internationalen Fußball eben zu investieren, ne, und im europäischen Fußball zu investieren, mit dem Newcastle United Deal zum Beispiel letztes Jahr. Und ich denke, da wird jetzt auch so eine Strategie auf zwei Ebenen gewissermaßen gefahren, wobei man eben auch fußballerisch wahrscheinlich noch etwas erfolgreicher sein könnte als Katar selbst.
Na gut, Saudi-Arabien, Sie haben es angedeutet, kauft sich Clubs in Europa. Newcastle United haben Sie angesprochen, jetzt vielleicht bald auch Man U und Liverpool. Setzt aber auch auf eigene Talente aus der eigenen Liga.
Ja, genau. Das muss man schon sagen, dass dort natürlich auch das Potenzial in gewisser Weise größer ist als in Katar, was jetzt ja wirklich ein winziges Land ist. Ne? Das heißt, die Nationalmannschaft ist jetzt in dem Sinne ja nicht irgendwie zusammengekauft oder eingebürgert. Sondern da gibt es eben schon, wie gesagt, eine Fußballtradition auch schon etwas länger, sodass man genau auch auf die eigenen Talente da setzen kann und es eben auch eine Begeisterung, denke ich, im Land durchaus gibt. Übrigens, was ganz interessant ist, wir haben seit letztem Jahr, gibt es ja auch offiziell eine Frauenmannschaft in Saudi-Arabien, Nationalmannschaft, wo die deutsche Trainerin Monika Stab geholt wurde. Da sieht man also, dass Fußball in Saudi-Arabien eben auch Breitensport ist und auch von Frauen gespielt wird zum Beispiel.
Aber dürfen die denn jetzt noch antreten? Also ich habe da irgendwie gelesen, dass es da Probleme gibt.
Ja, genau, das ist eben noch so ein bisschen schwierig. Man muss sagen, die Frauen in Saudi-Arabien haben wirklich jahrzehntelang dafür gekämpft, überhaupt spielen zu können und ganz lange ja wirklich nur quasi im Untergrund, im Geheimen mehr oder weniger gespielt. Jetzt wurde es letztes Jahr angekündigt, dass es das geben soll. Wobei eben noch nicht so ganz klar ist, was dann wirklich daraus wird. Aber man sieht eben, dass das Fußball insgesamt in der Gesellschaft eben doch verbreitet und verwurzelt ist.
Lassen Sie uns zu der gesellschaftlichen Funktion von Fußball reden und nicht nur über Saudi-Arabien sprechen. Marokko hat sich bei der WM ein 0:0 gegen Vizeweltmeister Kroatien erkämpft. Ja, welche Rolle spielt Fußball zum Beispiel in Marokko, auch Tunesien oder Ägypten im Vergleich zu Saudi-Arabien?
Genau, also in den nordafrikanischen Ländern ist Fußball eben auch sehr populär und hat auch eine ganz lange Tradition. Also ich denke, in Ägypten zum Beispiel wird schon genauso lange Fußball gespielt wie in Deutschland. Ja, also das ist wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Sport. Wir haben jetzt gesehen, genau, Marokko hat sich gut geschlagen. Tunesien hat ja auch immerhin unentschieden gegen Dänemark gespielt. Was in den nordafrikanischen Ländern eben noch wichtig ist, ist so diese große Fankultur, die es da gibt. Also die Ultrakultur, die so aus Südeuropa nach Nordafrika kam. Und da haben wir eben gesehen in den letzten Jahren immer wieder, dass diese Ultras eben auch eine gesellschaftliche und politische Rolle spielen, ne? Und eben ganz zentral waren bei Protesten auch gegen die autoritären Regime in der Region. Wir haben es 2011 in Ägypten gesehen und auch in den letzten Jahren noch in Algerien und Marokko zum Beispiel, dass die Fußballfans da eben eine ganz wichtige Funktion haben, auch eben den Protest zu äußern der jungen Leute gegen die autokratischen Regime.
Aber wird das jetzt auch bei der WM in Katar deutlich oder sieht man das da? Also man sieht ja da eigentlich nur iranische Fans bisher so aus deutscher Sicht. Wenn ich jetzt im Fernsehen so mitverfolge, Iran ist ja nicht, gehört nicht zur arabischen Welt, ist aber auch ein islamisches Land. Also wie sieht es aus mit den Fans zum Beispiel aus Nordafrika?
Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass die in Katar jetzt unbedingt präsent wären. Man muss natürlich auch sagen, zu so einer WM zu fahren, ist natürlich auch generell wahnsinnig teuer. Und das können sich natürlich viele Leute nicht leisten. Die Leute, die normalerweise in Nordafrika ins Stadion gehen und auch gegen das Regime irgendwie protestieren, sind natürlich nicht gerade die wohlhabendsten Leute, sondern sind eher junge Leute, die wenig Perspektive sehen in so einem korrupten System und dann eben ihren Unmut im Fußballstadion äußern, dass die jetzt unbedingt WM-Tickets bekommen und nach Katar reisen, ist auch eher unwahrscheinlich gewesen, schon im Vorfeld. Wir sehen aber eben natürlich Leute aus dem Iran, das liegt ja nun auch sehr nah bei Katar, einfach auf der anderen Seite vom Persischen Golf. Und da sehen wir natürlich auch, dass der Fußball eben auch eine politische Rolle spielen kann und sowohl Spieler als auch Fans eben die ja so eine Bühne auch nutzen können für Statements, dann in dem Fall zur Unterstützung jetzt der Protestbewegung im Iran und gegen das dortige islamistische Regime.
Würde einem alles entgehen, wenn man die WM nicht schaut, ne? Die Zuschauerzahlen in Deutschland sind ja nicht so prickelnd.
Ja, klar, das hängt sicherlich mit der Kritik an Katar zusammen, die ja natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Muss man natürlich für sich einfach entscheiden, ob man schaut oder nicht. Für mich ist es natürlich einfach auch sehr interessant, das Ereignis zu verfolgen und zu sehen, was sich da eben entwickelt und ergibt. Also ich denke, insofern ist es durchaus auch spannend. Wobei, denke ich, schon die richtige WM-Stimmung, die man sonst so hatte, jetzt aus reiner Fußballfansicht vielleicht nicht so ganz aufkommt.
Na gut, aber morgen dann erst einmal Spanien gegen Deutschland. Werden wir sehen, wie viel dabei sind auf Zuschauerseite. Vielen Dank für diese Einblicke in die Welt des arabischen Fußballs oder sagen wir es besser, des Fußballs in der arabischen Welt. Das war Jakob Kreis, er ist Professor an der Bundeswehr-Uni München. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.